Vorurteile mehr anderen Menschen gegenüber haben. Hatte ich ganz oft früher, also äußerlich, und habe das probiert abzulegen. Ich merke es manchmal trotzdem noch für so ein paar Sekunden und dann muss ich mir mal sagen, Lisa, das ist gerade totaler Bullshit, du hast jetzt keine Vorurteile, aber das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass es viel mehr Menschen so machen und sich sagen, hey, okay, ich kenne die Person gar nicht, ich darf mir gerade überhaupt kein Urteil erlauben, ich sollte erstmal mit dir sprechen und wenn ich nicht mit dir spreche, dann bin ich auch ruhig und urteile nicht über diese Person.
Heute heißt es Hello Lou. Schön, dass ihr dabei seid. Luisa Dellert kennen wahrscheinlich viele von euch. Bei Instagram hat sie eine ganz schön große Followerzahl. Bekannt ist sie dort als Fitness-Influencerin und Bloggerin geworden. Und das fing damals, so vor 5 Jahren, alles, würde ich mal sagen, eher ganz schön harmlos an. Wurde dann aber zu einer richtigen Sucht und ziemlich gefährlich. Und was ja immer ist bei dieser Insta-Blogger-Welt, nach außen hin wirkte alles total super. Glücklich, große Kooperationspartner und so eine Art Vorbild, wie man sich das halt vorstellt. Ja, heute hat sie von diesen ganzen großen Partnern, mit denen sie ja auch ihren Lebensunterhalt bezahlt, eigentlich keine mehr. Und zwar, weil sie es nicht mehr mit sich vereinbaren kann. Wie dieser Wandel kam und warum sie erst neulich einen richtig krassen Shitstorm bekommen hat, über den sie bei mir das erste Mal öffentlich redet, das erzählt sie euch jetzt selbst. Viel Spaß bei Hello Lou.
Also ich hatte schon ein paar Wendepunkte in meinem Leben, aber dass es einen Moment gab, wie du sagst, dass ich mir gedacht habe, okay, so geht es jetzt wirklich nicht weiter, gab es eigentlich nicht. Also es gab immer so Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist nicht so cool, was ich gerade mache. Und das war zum Beispiel die Situation, ich bin ja schon immer Influencerin, also seit 5 Jahren auf Instagram unterwegs, war damals Fitnessbloggerin und habe auch relativ oberflächliche Dinge gemacht, also wirklich mein Sixpack gezeigt und Fitnessshakes verkauft und habe mein Leben genossen, indem ich irgendwie 5-mal im Jahr in Urlaub geflogen bin, weil ich das gesponsert bekommen habe. Und irgendwann war ich dann mal mit meinem Ex-Freund in so einem Urlaub und wollte so ein Unterwasserfoto von mir haben, was so typisch alle Influencer unter Wasser machen. Und überall um mich herum schwamm dann Müll im Meer. Und in dem Augenblick hat mich das eigentlich null interessiert. Es hat mich nur interessiert, wie ich den jetzt von dem Bild runterkriege und habe das probiert zu retuschieren. Und als wir dann wieder im Hotel waren, habe ich mir das nochmal angeguckt und darüber nochmal irgendwie nachgedacht. Und da war es mir irgendwie voll unangenehm, dass ich jetzt diesen Müll gar nicht mit aus dem Meer genommen habe und auch gar nicht darüber nachgedacht habe, warum das jetzt überhaupt so ist. Und das war alles noch vor dem Hype. Also das war alles vor diesem Klimawandel- und Nachhaltigkeitshype. Und da habe ich dann trotzdem angefangen, mal darüber nachzudenken. Und da kam das dann so Schritt für Schritt, dass ich gesagt habe, okay, so das, was ich gerade mache und wie ich gerade so ins Leben hinausgehe, ist einfach nicht so das, was ich machen möchte. Und man verändert sich ja in meinem Leben. Und das war so ein Schlüsselmoment, der dazu beigetragen hat, dass ich mich verändert habe.
Bevor wir jetzt auf deine Veränderung vielleicht nochmal eingehen, würde ich gerne ganz kurz mir nochmal die Luisa davor vorstellen. Was war so der große Anreiz für dich zu sagen, ey geil, Sixpack zeigen und hier Influencerin sein und so, das möchte ich unbedingt machen und das möchte ich unbedingt werden und leben irgendwie?
Mhm. Also du musst dir vielleicht die Luisa vor 5 bis 6 Jahren so vorstellen, ich wollte immer ganz viel Aufmerksamkeit von meinen Mitmenschen bekommen. Ich wollte auch viel Aufmerksamkeit von Männern bekommen. Ich war eigentlich innerlich total unsicher und wirklich nicht selbstbewusst und habe das dann immer darüber probiert zu kompensieren, dass ich mir schicke Klamotten gekauft habe oder mich abends schick gemacht habe und in die Disco gegangen bin. Und dann gab es halt eine Zeit, in der ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Und darum habe ich mich dann überhaupt auf Instagram angemeldet. Und je mehr ich abgenommen habe, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich bekommen in Form von Likes, Kommentaren oder auch einfach Leuten aus meiner Stadt, die gesagt haben, boah, du hast ja voll abgenommen und siehst super aus. Und das war wie so eine Droge für mich. Das hat mich total gepusht und hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich ein toller Mensch bin, obwohl man das ja eigentlich nicht braucht, ne? Also man sollte sich ja selbst so gut finden, wie man ist. Und das konnte ich in dem Moment aber nicht. Und da hat Instagram mir dabei geholfen, beziehungsweise dazu,
dazu
beigetragen, das so umsetzen zu können. Mhm. Und also die damalige Luisa war so ein bisschen unsicher und wollte abnehmen und dann halt noch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Jetzt stelle ich mir diese Luisa vor und die dann so eine Erkenntnis hat mit dem ganzen Plastik so im Meer. Ist, glaube ich, trotzdem nicht leicht, sag ich mal, nur aufgrund dieser Tatsache, dass man halt sowas dann sieht, so einen Wandel irgendwie zu erleben und durchzuleben. Oder wie kam das bei dir? War das so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt? Oder war das eher so ein Prozess?
Nee, das war alles so ein Prozess. Also man wird ja immer so in Schubladen meist, wenn man Influencerin ist, so reingesteckt. Dann wird gesagt, okay, jetzt macht sie gerade Sport und dann auf einmal hat sie das Thema Selbstliebe. Aber im Grunde ist es alles so ein persönlicher Wandel, den ich durchlebt habe. Und zwischen Plastik in den Meeren und Sixpack gab es ja noch die Zeit, dass ich eine Herz-OP hatte. Und nach dieser Herz-OP hat sich einfach mein Leben auch nochmal komplett verändert. Ich glaube,
wie kam das? Also was war da, dass du operiert werden musst?
Ich habe irgendwann nur noch 46 Kilo gewogen und bin beim Sport immer umgekippt. Hatte voll Kopfschmerzen und bin auch manchmal in Ohnmacht gefallen und dachte dann erst, okay, ja gut, jetzt hast du mal nicht viel gegessen, ist ja egal. Und mein damaliger Freund und mein Papa haben mich dann gezwungen, zum Arzt zu gehen. Und der hat dann herausgefunden, dass ich ein Loch in meiner Herzklappe habe. Das ist nicht gekommen, weil ich so viel Sport gemacht habe und abgenommen habe. Das war anscheinend schon immer, genau, das war anscheinend schon einfach immer da, aber es ist dadurch überhaupt erst aufgefallen und hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass das Loch so klein geblieben ist, wie es war, sondern hat sich einfach vergrößert. Und ich wurde dann, als das herausgekommen ist, auch gleich 3-4 Wochen danach operiert. Und wer eine Herz-OP schon mal durchgemacht hat, der kann das vielleicht nachvollziehen, aber das verändert einfach ein Leben komplett. Wenn du weißt, okay, du wirst am Herzen operiert und du wachst danach auf und darfst trotzdem gesund wieder irgendwann nach Hause gehen. Das hat voll viel in mir emotional aufgewühlt. Einmal meine Vergangenheit. Ich war dann auch eine Zeit lang in Therapie, weil ich einfach mit einer Person darüber sprechen wollte, warum ich auf einmal nur noch weine und eigentlich todunglücklich bin, obwohl ich eine Herz-OP überstanden habe und lebe und eigentlich auch leben darf.
Aber ich glaube auch voll die Überwindung, oder? Dann so zu sagen, so, ich gucke mir das jetzt nochmal wirklich an.
Es war für mich eigentlich nicht keine Überwindung, aber dieser Gedanke, überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen, der war gar nicht da. Und ich wollte indirekt immer die Hilfe von meinem Vater und von meinen Freunden haben und habe dann auch ein paar Sachen gemacht, die meiner Familie und meinen Freunden Angst gemacht haben, sodass ich nachts, weil ich war einfach traurig, ich kann ja nicht sagen, warum. Ich habe dann nachts einfach meine Familie und meine Freunde angerufen und habe gesagt, ja, ich möchte nicht mehr und ich liege jetzt im Bett und ich weiß einfach nicht mehr weiter und habe dann einfach die Tür nicht aufgemacht, als mein Papa davor war und also so eine Sachen, das ist, ich kann dir nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Das weiß ich nicht, weil eigentlich ging es mir gut und eigentlich war ich glücklich. Und das war dann aber auch so nochmal so ein Zeitpunkt, wo mein Papa gesagt hat, okay, du musst jetzt mit jemandem drüber sprechen. Das sind nicht wir, weil wir sind da auch befangen und wissen auch gar nicht, warum du das machst. Und deswegen war ich dann in der Therapie. Das war ein Jahr. Also mit der habe ich dann wöchentlich gesprochen mit der Frau. Und das hat mir super geholfen, mich auch nochmal irgendwie wiederzufinden und weiterzumachen und wieder glücklich zu sein. Was ich ja, wie gesagt, auch hätte sein können, weil wenn nach so einer Herz-OP bist du ja eigentlich froh, dass du lebst.
Wobei, weißt du, das ist immer so leicht gesagt, so, jetzt ist dein Herz wieder ganz und jetzt musst du glücklich sein auf Knopfdruck, aber trotzdem steckt man ja noch in dem ganzen Umfeld und ist ja auch immer noch so gepolt, wie man ist. Oder und wenn es nur ist, dass man halt diese Aufmerksamkeit und diese Bestätigung und diese Anerkennung ja irgendwo sucht und sich danach sehnt, dann ist das damit ja nicht geheilt, dass das Herz geheilt ist. Körperlich, weißt du, denn es ist seelisch noch nicht geheilt.
Ja, genau, das hast du schön gesagt. So war das ja dann auch. Und ich habe dann aber auch in der Zeit Stück für Stück gelernt, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von außen bekommen zu müssen, sondern mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Ich habe aufgehört so viel, also konnte ich ja eh nicht. Mein Brustkorb war ja noch, also der wurde ja aufgeschnitten und ich musste ein halbes Jahr lang durfte ich gar keinen Sport machen. Es war erstmal schlimm für mich, aber hat mir dann total geholfen. Ich habe zugenommen und habe angefangen, das dann auch auf Instagram dann halt dementsprechend wieder zu verarbeiten, würde ich sagen. Also ich habe dann nicht mehr ein Sixpack gezeigt, sondern einfach meine Kurven und meine Zellulite, die ich habe. Und habe angefangen, das zu verarbeiten. Und da würden jetzt manche sagen, okay, das ist wieder eine Schublade, die sie aufgemacht hat, weil sie jetzt keinen Bock mehr auf Sport hatte und wieder Geld mit was anderem verdienen möchte. Aber ich kann für mich zu 1000% sagen, das ist einfach so ein Prozess, den ich durchlaufen habe.
Ich finde es auch irgendwie ganz spannend, dass du sagst, da würden die einen jetzt sagen, es ist so, ist ja eigentlich völlig wurscht, weißt du?
Eigentlich total. Eigentlich ist es total egal. Aber wenn du jeden Tag damit irgendwie, also ich bin kein Mensch, dem alles total egal ist, und es wird doch niemals so sein.
Ist auch gut so.
Es ist irgendwo gut so, und trotzdem sagt man ja, sollte man auf gerade auf Social Media dann darauf scheißen, was andere sagen, aber das kann ich einfach nicht. Und ich möchte mich oft total gerne erklären, weil ich einfach möchte, dass Leute so mein Leben und mich verstehen. Einfach, wie ich handle und was ich sage und was ich mache. Und deswegen ist mir das nie egal, was andere Menschen sagen.
Ja, also ich kann das total gut verstehen, dass es einem nicht egal ist. Mir ist es auch nicht egal, was andere über einen sagen. Und im umgekehrten Fall, wenn man irgendwie positives Feedback kriegt, ist es ja auch was total Schönes, ja. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, sich trotzdem so im Inneren irgendwie davon frei zu machen, weißt du? Ich habe neulich so einen TED-Talk gehört von Brené Brown, und die hat was ganz, ganz Schönes gesagt. Als sie da ihren ersten Talk hatte, den kennst du wahrscheinlich auch, über Verletzlichkeit und Verletzlichkeit.
Nee, kenn ich tatsächlich nicht.
Nee, oh, musst du dir unbedingt anhören, der ist echt super, ein ganz toller TED-Talk. Danach, der kam halt ins Netz, und das wusste sie gar nicht, und auf einmal waren halt unglaublich viele Reaktionen im Raum. Und ihr Mann sagte vorher, hör dir das nicht an. Und sie so, ja, ja. Und dann ist er zur Arbeit gegangen, sie hat natürlich im Netz geguckt, und es war total fertig, ja, weil einfach so viel Hass da war. Und sie hat auch gesagt, sie wusste gar nicht, dass so viel Hass überhaupt existiert. Mhm. Und hat sie wie alle dann sich abgelenkt durch Serien und irgendwie Peanut Butter und so, und versucht noch länger diese Zeit der Ablenkung irgendwie hinauszuzögern, und hat dann gegoogelt nach der Serie und kam irgendwie auf so eine Quote. Und da hieß es im übertragenen Sinne jetzt sowas wie: die Person, die sich traut, in den Ring zu gehen, weißt du, und so von einem Stier irgendwie niedergemacht wird und am Boden liegt, aber die im ersten Schritt Verletzlichkeit gezeigt hat und Stärke gezeigt hat zur gleichen Zeit und dann da liegt und angeschossen ist, und wenn da andere drumherum stehen, mit dem Finger drauf zeigen, die zählen überhaupt nicht, weil die müssen erstmal diesen Schritt machen, auch in den Ring zu gehen. Und ich finde, das ist so unglaublich wertvoll. Es ist einerseits total schwer, das sich immer wieder zu sagen, aber ich glaube, total wichtig, weil genau darum geht es. Du hast ja dann dadurch, auch wenn es vielleicht eine Form von Verarbeitung ja ist, bestimmt auch nach wie vor, oder? Von Dingen irgendwie.
Total, auf jeden Fall.
Es ist ja aber was, was dich darin ja auch bestärkt. Ich meine, ich finde das unglaublich schön. Da muss man auch gar keine Schublade für aufmachen, weder Body Positivity noch irgendwie was auch immer, weil es einfach dein Weg ist und weil es zeigt, dass du deinen Körper ja auch irgendwo annimmst und verarbeitest, so dieses, was vorher war.
Total. Und auch so ein Körper kann ja auch auf die Reise gehen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich bei allen Menschen so. Ne? Ein Körper verändert sich, und man selbst nimmt den manchmal ganz anders wahr als vielleicht noch vor 2 Jahren. Und du hast schon recht, das ist ein schönes Beispiel gewesen. Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, ich habe auch schon gelernt, das so ein bisschen weiter von mir zu entfernen. Aber jetzt letztens hatte ich ja erst so einen großen Shitstorm, und da habe ich wieder gemerkt, das hat mich total runtergezogen. Da war ich wirklich fertig. Ich habe mich quasi eingeschlossen. Ich habe mich wirklich so zurückgezogen, dass niemand mich auffinden kann und nur meine Freunde wissen, wo ich bin. Ich bin nicht mit aufs Weinfest gegangen. Ich bin nicht mehr durch die Stadt gegangen. Ich habe mich nicht getraut, ins Internet zu gehen, weil ich Angst hatte, dass irgendwelche Zeitungen noch mehr über mich schreiben. Das war das erste Mal, das hat mich so überwältigt, dass man so viel Hass zu spüren bekommt und das einen so fertig machen kann. Und das war das erste Mal, dass ich auch darüber nachgedacht habe, wie schwer das eigentlich für Sänger oder Prominente manchmal wirklich sein muss, wenn tagelang über die in den Medien hergezogen wird.
Ja, das habe ich auch schon gedacht.
Und ehrlicherweise, wenn es dann ganz labile Menschen gibt, kann ich auch nachvollziehen, dass sich da vielleicht der ein oder andere schon gedacht hat, okay, ich möchte so nicht mehr weiterleben, ich möchte mein Leben beenden. Also es hört sich jetzt sehr hart an, aber ich glaube, sowas kann man erst auch vielleicht wieder so nachvollziehen, wenn man einmal in der Situation war. Aber ich hatte diese Situation überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, und das war ganz schwierig. Und jetzt würden auch wieder Leute sagen, ja, dann sei nicht mehr im Internet. Aber es ist ja nicht die Lösung, nicht im Internet präsent zu sein, damit man vor so einen Gefühlen sich schützt, weißt du? Also da muss man dann einfach wahrscheinlich dann durch und kämpfen und dann doch ein bisschen härter sein. Aber es tut andererseits auch total gut, darüber zu reden und mit anderen Menschen sich da auszutauschen.
Ich würde eigentlich, also bevor ich jetzt gleich nochmal zurückspringe, würde ich total gerne auf diese Sache nochmal kurz eingehen, weil du sie jetzt angesprochen hattest. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Wahrscheinlich die dich verfolgen, die haben davon mitgekriegt, aber ja, bestimmt nicht alle.
Gott, ich probiere es mal nicht so weit auszuholen. Ja. Seitdem ich mit dem Thema also Nachhaltigkeit viel auf Instagram mache, ist es natürlich auch so, dass ich für mich gemerkt habe, okay, ich möchte mit ganz vielen Firmen nicht mehr zusammenarbeiten, weil das einfach für mich ethisch nicht mehr vertretbar ist. Das heißt, ich sage da sehr viel ab und verdiene einfach nicht mehr so viel Geld. Möchte aber gleichzeitig die Leute aufklären, bin halt oft unterwegs, spreche mit Menschen darüber, warum vielleicht ein Zoo nicht so sinnvoll ist oder gehe in den Bundestag und probiere irgendwie Politik den Leuten näher zu bringen und all so eine Sachen, für die möchte ich und bekomme ich kein Geld. Zahle aber jedes Mal halt drauf, wenn ich die Zugfahrten habe oder einen Kameramann mitnehmen muss oder mir jemand das Video schneidet, weil ich das einfach nicht so professionell kann. Das sind alles Dinge, dafür habe ich bisher mal mein Geld, das ich halt gespart habe, halt benutzt dafür, weil die paar Kooperationen, die ich habe, dafür geht halt noch Miete drauf und Versicherung. Also das weiß ja jeder, der hier zuhört, weiß, das ist bei jedem Menschen so, ne? Und auch bei einem Selbstständigen ist es dann nochmal so, dass du vielleicht auch ein bisschen was zurücklegst, falls mal das Finanzamt sagt, okay, hey Lu, da hast du irgendwas falsch kalkuliert. Und dementsprechend war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann traue ich mich jetzt einfach mal was in Amerika schon so gang und gäbe ist, weil da ist es ja so, dass da viel über Patreon und andere
so Sponsoring-Plattformen.
Genau, quasi. Wo du dann halt sagen kannst, hey, liebe Community, ich möchte das und das und das machen, helft ihr mir dabei, das umzusetzen. Und ich dachte mir, wenn ich meiner Community sage, hey, liebe Community, ich möchte nicht, dass ihr mir einen Urlaub bezahlt oder meine Miete oder ein teures iPhone, sondern ich würde es toll finden, wenn ihr mich unterstützen könnt, dass ich diese politische Arbeit im Moment weitermachen kann, bis ich weiß, wie sich das finanziell bei mir einfach pendeln wird und bis ich ein System gefunden habe, wie sich das alles fügt und wie ich dann wirklich auch Geld damit verdiene, würde ich es toll finden, dass ihr mich unterstützt. Und viele haben es auch verstanden. Ich habe dann ja auch genau gesagt, wofür ich das Geld benötige und habe mir dann ein PayPal-Konto eingerichtet. Ich hätte auch Patreon nehmen können. Da haben aber im Voraus viele gesagt, Lu, ich bin Studentin oder Schülerin und ich möchte mich nicht monatlich an dich binden. Ich möchte dir einmal gerne irgendwie eine Unterstützung zukommen lassen. Deswegen war das dann auch schon wieder raus. Deswegen dachte ich, okay, PayPal ist super, dann machen wir das so und Ende des Monats bin ich einfach transparent und zeige den Leuten, was ich davon bezahlt habe. Und das hat einfach so, also einerseits haben es viele, viele verstanden und ich habe dafür insgesamt 8.000 Euro, was echt viel, viel Geld ist, habe ich zusammenbekommen und das zeigt ja auch, dass viele Leute innerhalb an die Arbeit glauben.
Zeit.
Ja.
Innerhalb wie kurz?
Innerhalb wie kurz? Innerhalb von 3 Tagen, also nicht mal 3 Tagen. Und da haben wirklich da glauben Menschen an mich und ich war so dankbar dafür, aber andererseits ist da wirklich eine Welle rein, also wirklich wie ein Tsunami reingekommen, dass die Medien sich auf einmal darauf halt komplett gestürzt haben, weil es ist natürlich eine tolle Überschrift zu schreiben, Influencerin Luisa Dellert bettelt im Internet um Geld, um sich selbst zu finanzieren und das ist wirklich so durch die Decke gegangen. Jede große Zeitung hat darüber irgendwie im Internet geschrieben. RTL hat mich angefragt, Sat.1 hat mich angefragt. Ich habe zu nichts Ja gesagt und habe mich einfach nur zurückgezogen. Aber dieses Clickbait ist dann natürlich auch rumgegangen. Die Leute haben sich zum Teil gar nicht den Beitrag durchgelesen. Die haben einfach nur die Überschrift gelesen, sind auf meine Seite gegangen und haben gesagt, boah, du scheiß Schmarotzerin und keine Ahnung, such dir vernünftige Arbeit und warum sollst du dir dann ein Hobby finanzieren lassen? Also es ist wirklich richtig auf mich eingeprasselt und da hat es auch nichts gebracht, dass ich irgendwas richtig stelle. Die Leute hatten einfach ihr Bild und das Schlimmste war dann für mich, dass auch andere Influencer, die wissen, wie das Geschäft läuft, ebenfalls dann die Stimme gegen mich erhoben haben und dann zum Teil da irgendwie PayPal-Accounts erstellt haben und gesagt haben, hier, spendet mir lieber Geld, ich überweise das an eine Tierschutzorganisation und die 0,01 Cent sind dann für Luisa Dellert. Also da wurden wirklich fiese Sachen gemacht, wo ich wirklich enttäuscht war und dachte, hey, wir sind eigentlich Kollegen und Kolleginnen, was ist mit euch los? Und ich glaube, dass in einem Jahr keiner mehr darüber reden wird. Ich glaube, ich war jetzt die erste Influencerin, sage ich mal, die das auf so eine Art und Weise gemacht hat. Das war für alle neu, aber wenn das jetzt die nächsten Monate Leute machen, wird da wieder kein Haar, nennt man das so, Haarnachcreme? Ja, genau. So, und das war so die Situation. Und ich hatte vorher unglücklicherweise meiner Familie nicht Bescheid gesagt, weil ich dachte, okay, das wird jetzt nicht so dramatisch so groß, und es wird nicht so eine große Nummer. Aber selbst in dem Dorf, in dem ich wohne, wurde mein Vater angesprochen. Ja, ihre Tochter hat jetzt kein Geld mehr und bettelt nach Spenden und sie sind jetzt bald im Urlaub. Und
natürlich.
Ja, natürlich, total. Und im Nachhinein kann ich das auch voll verstehen. Ich hätte da vorher mit denen drüber reden müssen. Aber ich war so naiv und habe geglaubt, okay, das wird nicht so schlimm, weil die Leute verstehen, wofür ich das benutze. Und das soll wirklich nur für Dinge, eigentlich ja für Bildungsarbeit so zum Teil ja auch wirklich sein. Und das ist einfach voll nach hinten losgegangen.
Krass, ey, es ist wirklich, also diese Blogger-Szene, dass das so abartig ist oder Influencer-Szene, das habe ich jetzt schon so oft gehört, wie neidzerfressen und konkurrenzzerfressen das ist. Das ist überhaupt nicht sichtbar und transparent, weil ja alle irgendwie nach vorne hin so total
happy,
ja,
und genau.
Guck mal, das ist schön, ich bin der liebste Mensch der Welt.
Ja,
und
genau,
so.
Total.
Das finde ich ist echt ein, ja, ein echten Hammer.
Aber ich muss dazu auch sagen, es gab auch ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die mir geschrieben haben, gesagt haben, ey Lu, ne, wenn du Unterstützung brauchst, oder bleib ruhig und verzieh dich erstmal und mach erstmal dein Ding und du hast es super gemacht und ich hätte es nicht anders gemacht. Also da kam auch super viel Zuspruch, aber es waren halt einfach so ein paar, wo ich sehr enttäuscht war, von denen ich einfach sehr viel gehalten habe und wo ich dachte, okay, hey, Leute, das...
Aber weißt du, ich glaube, das ist immer so im Leben, dass es, egal ob so einen Knall macht oder einen anderen Knall, in solchen Situationen, wenn irgendeine Scheiße auf dich einrollt, dann lernst du erst richtig schätzen, wer da ist und wer nicht da ist. Und das ist ja auch was, was dich so in dem Moment wahrscheinlich wieder erdet. Und das finde ich immer extrem wichtig, weil in solchen, ich sehe es ja auch beim Fernsehen, ne, so wie du ja vorhin auch die Musikerbranche und Schauspielerbranche und alles angesprochen hast, das ist schon, da kommst du schon sehr schnell in solche Fahrwasser, die echt schwierig sind, wo man abhebt oder wo man sich nur mit Leuten toller, höher, schneller, weiter und so umgibt. Das ist ja bei dir genauso.
Ja.
Und bei sowas merkst du dann halt wieder, hey, so.
Wer ist jetzt wirklich da und wer steht da wirklich hinter dir und hilft dir? Ja, es war bei mir auch, obwohl ich bei mir sagen muss, zum Glück ist es eigentlich mein ganzes Leben lang und seitdem ich auch bekannter bin, so im Internet, so, dass ich am liebsten bei meinen Freunden bin, also bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Also ich muss nicht am Wochenende auf die Berlinale gehen oder auf irgendeine coole Party. Da gibt mir irgendwie ein Abendessen mit meinen Freunden viel mehr. Und das merke ich jedes Mal, wenn ich dann auf so einer Veranstaltung bin und mich da dann einfach auch nicht wohlfühle und dann schnell nach Hause gehe, weil ich dann noch mit meinen Mädels was mache.
Voll. Da ist es also denke ich es bei mir zumindest, ist es manchmal auch ganz gut, dass wir nicht unbedingt in Berlin wohnen, weißt du? Weil sonst wäre die Verführung, sag ich mal, so groß. Dann sind da Events und da und ist man dort eingeladen und so. Und so muss man sich echt bewusst auswählen, wo geht man hin
und was macht man.
Ja, genau, was tut einem vielleicht auch gut, auf was hat man Lust und wo weiß man, dass vielleicht auch liebe Menschen da sind.
Ja,
so,
das stimmt, total. Das ist echt so. Ja, ich bin da auch sehr wählerisch, was das angeht.
Wie hast du es geschafft, aus diesem unglaublichen Loch, und es ist jetzt echt noch nicht so lange her, wieder rauszukommen?
Also erstmal habe ich viel geweint. Ich war ein paar Tage einfach wirklich zu Hause, habe geweint und meine Mädels waren einfach für mich da. Das war ganz, ganz wichtig. Das war auch gerade noch ein Wochenende, wo zufälligerweise meine eine beste Freundin lebt in München. Und die war für das Wochenende sowieso geplant, da zu sein. Und die waren einfach rund um die Uhr für mich da. So, und die haben dann abends, wollten wir eigentlich alle zu so einem Weinfest bei uns. Und da habe ich halt gesagt, ja Mädels, ich komme da nicht mit. Und da habe ich dann auch gesagt, geht bitte hin. Und auch da wurden die angesprochen darauf. Und ich weiß halt, egal wo und von wem die angesprochen werden, die stehen einfach zu 1000% hinter mir. Und das ist halt so das Schöne. Und dann gab es einfach hier in Berlin auch noch ein, zwei Personen, die, also ich weiß noch, ich bin aufgewacht nachts und lag bei meinem, man kann jetzt inzwischen sagen, bei meinem Freund. Und habe dann Instagram aufgemacht, das war ein Tag, nachdem das passiert ist, und gucke in mein Handy und dann hat mir Claudia Effenberg darunter geschrieben und hat das ja so nachgeäfft tatsächlich und meinte, geh mal arbeiten. Und dann wusste ich gar nicht, was sie jetzt meint, ob sie das jetzt gelesen hat, und dann habe ich meinen Namen gegoogelt, dann googelt man ja und guckt unter News, und dann war alles halt voll damit. Und da habe ich total angefangen zu weinen und also hier in Berlin ist es tatsächlich auch so, dass es hier einfach zwei Personen gibt, die mir mega Halt geben. Und dazu gehört halt auch mein Freund. Und der hat mir auch total geholfen. Und der ist halt gar nicht in dem Business drin. Also der kennt sich mit Instagram null aus. Und das war halt ganz schön, weil er gesagt hat, komm, jetzt scheiß mal drauf, wir machen jetzt was anderes. Wir gehen jetzt zu meinen Kumpels und wir haben jetzt eine gute Zeit. Und du beschäftigst dich damit jetzt mal nicht. Und das war voll wichtig für mich, jemanden zu haben, der nicht so in dem Instagram-Game drin ist, der mich so ein bisschen da rausholt. Und
Und wie war es mit deiner Family?
Mit meiner Family war es ein bisschen schwieriger, weil die, wie gesagt, nichts davon wussten. Und bevor ich mit denen reden konnte, haben schon auf der Arbeit und im Dorf die Menschen, meine Stiefmama, meine Mama und mein Papa halt angesprochen. Und dementsprechend waren die natürlich irgendwo auch enttäuscht von mir, dass ich denen das vorher nicht gesagt habe. Und das kann ich total nachvollziehen im Nachhinein und habe da mit meinem Papa drüber geredet und habe mich da auch entschuldigt für und habe gesagt, hey, das war einfach doof. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass das hätte so kommen können, aber ja, es hat mich dann natürlich auch noch gestresst, dass ich wusste, okay, die sind jetzt enttäuscht von mir, weil ich denen das vorher nicht gesagt habe, aber natürlich stehen die auch zu 1000% hinter mir und mit denen habe ich dann auch geredet und dann war auch alles wieder gut und das ist das Wichtigste, dass ich halt weiß, dass ich mich da am wohlsten
fühle. Ich glaube, das wäre auch das, was mich so mit am meisten treffen würde. Ich komme auch vom Dorf und so, das geht ja herum wie so ein Laufer.
Ja, ist ja ganz, nicht mal ganz schlimm, 10 Minuten, ne? Dann hat er, dann weiß es das ganze Dorf, wirklich.
Ja, es ist echt so, ohne dass es Lautsprecher gibt oder
ja,
so.
Ja, total. Und das Nette war, wir haben so ein Anzeigeblatt, nennt sich das, Käseblatt.
Ja, hat und jedes Dorf,
genau,
glaube ich.
Ja, und das war aber total süß, weil die haben mich dann angeschrieben und haben gesagt, Lisa, willst du dich vielleicht nochmal, möchtest du dazu nochmal Stellung nehmen, sodass es auch im Dorf wirklich alle richtig verstehen, weil du hast ja gesagt, dass hier voll viele Blödsinn erzählt haben und dann habe ich gesagt, das ist total nett, aber ich möchte jetzt wirklich gar nichts mehr dazu sagen und einfach in Ruhe gelassen werden. Macht, was ihr wollt, aber nicht mehr mit mir.
Ja, es erfordert halt auch viel Kraft und Stärke, ne?
Ja, total.
Da so voll bei sich zu bleiben. Mensch, hartes Thema, harter Tobak. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf deine voll schöne und wichtige Arbeit, die du ja mittlerweile auch machst, da eingehen. Und zwar, deswegen muss ich jetzt einmal nochmal kurz zurückspulen. Es ist alles miteinander verbunden, aber dieser Moment, wo du meintest, du hast so viel Plastik gesehen. Das war ja so eigentlich auch der Mitauslöser zu sagen, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ein bisschen mehr. Und wie so oft, wenn man ja eine Kiste an Themen irgendwie aufmacht, dann ploppen da ganz, ganz viele raus. Und man kann auch nicht mehr, also so geht es mir zumindest, man kann dann auch nicht mehr aufhören, ja, weil es sich alles hängt halt miteinander zusammen. So dieses Körperbewusstsein hängt genauso damit zusammen, wie fühlst du dich, wie gehst du mit anderen um, wie gehst du mit der Natur, mit der Umwelt, alles
genau,
ist ja so ein Ding. Wie bist du dann dahin gekommen, was du jetzt heute machst und wie versuchst du deinen Einfluss irgendwie zu nutzen, um ein bisschen was zu bewirken?
Wie ich da hingekommen bin, also es waren ja diese Schlüsselmomente und seitdem habe ich mich einfach immer mehr damit beschäftigt und geredet mit Menschen und auch was gepostet und dann gab es Menschen, die mir zurückgeschrieben haben und gesagt haben, hey, ich sehe das genauso wie du oder ich sehe das anders und so kam das, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe und mir war schon immer klar, dass ich also ab dem Zeitpunkt, dass ich meine Reichweite gern sinnvoller einsetzen möchte und einfach keinen Bock mehr habe, irgendwelche Produkte neben mein Gesicht zu halten und zu sagen, hey, das ist das neue XY-Produkt und kauf das. Das war nicht mehr, das wollte ich nicht mehr. Und ja, das war eigentlich der Grund, warum ich das so machen wollte. Und ich würde sagen, das Authentische an mir ist, dass ich halt immer sage, hey Leute, ich mache hundertprozentig nicht alles richtig. Das schaffe ich auch gar nicht, aber ich möchte gerne über das Thema mit euch sprechen. Und das, was ich machen kann, ist euch Tipps geben in den Bereichen, in denen ich besser bin. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne Tipps geben. Und das alles aber ohne erhobenen Zeigefinger. Und das ist super schwierig, weil das Thema Nachhaltigkeit ist sehr sensibel. Das heißt, wenn du dich einmal öffentlich äußerst dazu und sagst, hey, ich möchte gerne nachhaltiger leben, dann musst du dich rechtfertigen dafür, warum du nicht vegan lebst, sondern nur vegetarisch. Dann musst du dich dafür rechtfertigen, warum du immer noch vielleicht manchmal in ein Flugzeug steigst. Dann musst du dich dafür, weiß ich nicht, rechtfertigen, dass du auf einem Konzert einen Plastikbecher in der Hand hast. Also es gibt super viele Dinge, für die du dann trotzdem noch angegriffen wirst, obwohl du vielleicht schon etwas Gutes bewirkst. Und das ist so ein bisschen das, da muss man aufpassen, dass man nicht den Spaß verliert dabei, weil das kann halt ganz schnell passieren.
Ich finde das auch so abgefahren. Wenn ich das höre, dann geht mir das immer so voll nah, weil ich mir so denke, es gibt so viel Scheiße auf der Welt und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die echt Dinge anstellen, wo man sich an den Kopf fassen muss, ja. Und dann ist da jemand, der so viel auch gelernt hat und versucht, so das, was man selber verinnerlicht hat, irgendwie weiterzugeben. Und das ist ja was Schönes und was Wertvolles. Und dann wird man dafür angekackt von vorne bis hinten so. Und da nicht zu sagen, naja, dann gebe ich halt viel weniger Preis von mir, ist halt auch schwierig, oder?
Ja, total. Und es gab jetzt auch eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr, irgendwie privat was von mir zu zeigen, weil alles, was ich mache, ist sowieso falsch. Also wirklich alles. Es gab eine Zeit, da wurde wirklich täglich etwas gefunden, wo dann, ich war auch mit meinen Mädels feiern und hatte eine Bierflasche in der Hand. Und dann gab es einen Shitstorm, weil ich eine Bierflasche in der Hand hatte, die, von der die Marke mit Nestle irgendwie in Kooperation war. Und da achtest du dann ja vielleicht, also es ist ja schön, wenn Menschen mich darauf auch wirklich aufmerksam machen und dann verinnerliche ich das auch, aber in dem Moment habe ich nicht darauf geachtet und irgendwo ist es halt menschlich und das sollte auch so bleiben dürfen. Und danach habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber es muss ja auch Personen geben, die das einfach auch durchhalten, sage ich mal, und trotzdem weitermachen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Account weg ist, glaube ich, dass da voll viel Positives verloren geht und voll viel wichtige Arbeit. Also ich will mich jetzt nicht über andere Menschen stellen und sagen, ich bin super, super wichtig, aber ich glaube schon, dass ich Leute halt motivieren und inspirieren kann. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann glaube ich, würden auch andere Leute halt aufgeben und dann wäre das kein gutes Beispiel.
Und warum machst du es dann so, also so privat? Also warum machst du dann zum Beispiel nicht nur deine Messages, weißt du, und setzt dich hin und sagst, hey, ich habe dazu jetzt mal mir was ausgesucht und das ist das, was ich mache, keine Ahnung, im Bereich eben Nachhaltigkeit, ich mache mein eigenes Shampoo oder so wie du es ja auch machst und zeig das und hältst das Private raus, um da dich mehr zu schützen?
Mache ich inzwischen auch, also es ist nicht mehr ganz so privat wie am Anfang, also da mit meinem damaligen Freund, mit dem habe ich ja sogar gefilmt, wenn ich mich ins Bett gelegt habe und wir uns noch einen Kuss gegeben haben, also so wirklich, das war schon ein bisschen creepy, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so privat würde ich das gar nicht mehr machen oder auch Feiern oder Geburtstage oder Weihnachten oder so eine Dinge, das zeige ich gar nicht. Meine Familie halte ich jetzt größtenteils auch raus, aber ich bin schon gerne noch ein bisschen, ich bin gar nicht mehr so privat. Also du müsstest mir jetzt wahrscheinlich mal definieren, was du mit privat meinst, weil ich halte mein Handy gar nicht mehr so oft in die Kamera oder ganz, ganz selten und sage, hey Leute, heute sitze ich am Strand und habe einfach einen schönen Tag. Also es geht meist eigentlich nur noch um nachhaltige oder politische Themen, wenn ich sage, yo, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Bundestag oder ich fahre heute in den Zoo, weil ich euch zeigen will, was da nicht so gut läuft. Aber so richtig privat bin ich schon gar nicht mehr. Das habe ich abgeschafft. Da schütze ich mich selbst schon so ein bisschen.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ne? Sich da so trotzdem aber auch die Freude am Leben nicht zu verlieren, einfach mal frei zu sein und losgelöst. Und das darf man, finde ich, auch mal zeigen. Das ist auch was Schönes, weil es einfach menschlich ist.
Ja, total.
Und wenn du da die Überfrau bist, die da im Bundestag rennt und da dort in den Zoo und das und jenes, dann verliert das ja auch so ein bisschen das, was uns alle irgendwie ausmacht, oder?
Ja, genau. Also ich war letztens auf einem Konzert und da war ich echt ein bisschen angetrunken. Und da haben mich auch schon einige Leute erkannt. Also manchmal weiß ich es nicht so ganz genau. Manche sprechen mich an und bei manchen merke ich es einfach, weil die danach aufs Handy gucken. Und in dem Moment war es mir dann aber auch total egal. Und ich habe einfach nur gefeiert und hatte einen guten Abend und eine gute Zeit. Aber auch da, wenn du halt schon ein bisschen bekannter bist, denkst du halt trotzdem drüber nach. Ist es gerade richtig, dass du das machst? Also ich habe inzwischen eigentlich überall das Gefühl, dass ich nicht mehr so komplett Luisa Dellert und frei sein kann. Also ich kann selbst entscheiden, ob ich es dann in dem Moment sein möchte und so bin, wie ich bin. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwo...
Es hat halt immer Konsequenzen.
Ja, so ein bisschen, genau. Ne? Ja, voll.
Gibt es was, wo du sagst, okay, ich kann mir... Also es gibt ganz viele Themen, über die ich gerne mit dir sprechen würde, aber dafür haben wir jetzt einfach nicht die Zeit. Deswegen würde ich genau auf diesen Punkt nochmal gerne kurz eingehen. Gibt es für dich einen Weg, wo du sagst, oh, so würde ich es mir wünschen, dass ich da hinkomme, irgendwie einfach wieder frei zu sein oder so? Oder ist es für dich das, was du sagst, das nehme ich einfach in Kauf, um diese Wirkung zu erzielen, die ich erzielen möchte? Und wenn es heißt, dass ich darunter irgendwo in Anführungsstrichen leide, so ein bisschen, aber es gibt mir auch viel, dann nehme ich das in Kauf.
Nehme ich in Kauf, ja. Also es gab letztens, nach dem Shitstorm, gab es halt schon mal jetzt das erste Mal in meinem Leben, das weiß ich noch, weil ich mit meiner besten Freundin darüber telefoniert habe, das erste Mal so die Situation, dass ich überlegt habe, okay, macht Instagram für mich überhaupt noch Sinn? Werde ich damit wirklich richtig, richtig glücklich oder sollte ich das lieber lassen und in einen anderen Beruf, also oder in meinen alten Beruf wieder zurückgehen? Und das hat mich so ein bisschen schockiert oder mir selbst Angst gemacht, dass ich das erste Mal in meinem Leben das wirklich gedacht habe und auch ausgesprochen habe von meiner Freundin. Aber das waren dann wieder so 10 Minuten und vielleicht kommen diese 10 Minuten auch nochmal, aber die anderen 23 Stunden am Tag überwiegen halt damit, dass ich mir jetzt sage, okay, es ist wichtig, was ich mache und ich habe da auch Spaß dran. Also das sollte sich jetzt gar nicht so nach Leiden anhören, ne? Und wenn Menschen mich ansprechen oder mich erkennen, dann freue ich mich ja auch, ne? Weil das zeigt ja, dass die sich für mich interessieren und für meine Arbeit. Und dann ist das auch alles cool. Aber ich würde letztendlich Stand heute, wo wir hier miteinander reden, immer nochmal den Weg gehen, auf dem mir irgendwie Steine in den Weg gelegt werden und auf dem es mal nicht so rund läuft, weil ich einfach weiß, dass das Endergebnis ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das ist schön. Ich glaube auch daran, dass wenn man so seinen eigenen Weg geht und den auch lebt mit ganzem Herzen und ihn auch gefunden hat, dann wird das auch. Also es muss immer erstmal steinig sein, damit es dann sich irgendwie
verändert.
Glaube ich auch. Einfach nicht nur den glatten Weg.
Oder nee, so. Überhaupt nicht. Sollte es auch nicht geben, weil sonst kann man ja gar nicht daran lernen und stärker daraus vorgehen.
Apropos Lernen, wenn es eine Sache gibt, die du für dich gelernt hast und gerne anderen Menschen mitgeben möchtest, was wäre das?
Keine Vorurteile mehr anderen Menschen gegenüber haben. Hatte ich ganz oft früher, also äußerlich, und habe das probiert abzulegen. Ich merke es manchmal trotzdem noch für so ein paar Sekunden und dann muss ich mir mal sagen, Lisa, das ist gerade totaler Bullshit, du hast jetzt keine Vorurteile, aber das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass es viel mehr Menschen so machen und sich sagen, hey, okay, ich kenne die Person gar nicht, ich darf mir gerade überhaupt kein Urteil erlauben, ich sollte erstmal mit dir sprechen und wenn ich nicht mit dir spreche, dann bin ich auch ruhig und urteile nicht über diese Person.
Das war Hello Lou. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass es viele kritisch sehen und nicht gut finden, wie sie mit dem Thema Finanzierung umgegangen ist. Ich persönlich finde es aber total wichtig, dass sie eben offen damit umgeht und zeigt, dass das alles andere als einfach ist, wenn man sich treu bleiben will und trotzdem mit der Herzenssache irgendwie auch Geld verdienen möchte. Und ich kenne das. Ich mache meinen Podcast jetzt seit knapp einem Jahr und mein erstes Ziel war nie Reichweitenoptimierung und Monetarisierung. Aber ich habe bisher auch jeden Monat wirklich viel Geld aus meiner eigenen Tasche investiert, um genau das zu machen, was ich für richtig und wichtig halte, nämlich Menschen und Geschichten zu zeigen, von denen wir lernen können, weil wir uns damit identifizieren, weil sich Leute trauen, was auszusprechen. Und ich weiß auch, dass ich das so nicht weitermachen kann, wenn ich nicht bald, zum Beispiel jetzt mit einem Kooperationspartner oder so, starte. Und auch da ist es gar nicht so einfach, wie man sowas angeht und wer da überhaupt in Frage kommt, eben um genau sich treu zu bleiben. Es ist ein super heikles Thema, aber ich würde mir ehrlich gesagt grundsätzlich wünschen, dass wir zumindest erstmal versuchen zu verstehen, warum wer was macht und uns dann eine Meinung bilden, bevor wir mit harten und abwertenden Argumenten kommen, so wie es eben bei Lou auch ganz viel der Fall war. So, das war jetzt meine kleine Standpauke. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert meinen Podcast, teilt sie mit euren Freunden und schreibt mir eure Meinung. Bis nächste Woche zu Hello Yara. Thank you.